Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 297.
SWR 2 Radioart Essay.
Sprache in der Politik. Ein Beitrag von Helmut Berschin.
Jeder Muttersprachler weiß, dass ein Sitzmöbel für eine Person mit Rückenlehne und Beinen im Deutschen Stuhl heißt. Und er wird dieses Wort ganz selbstverständlich verwenden. Eine solche Selbstverständlichkeit besteht bei abstrakten Wertwörtern nicht. Man kann zwar das Wort Freiheit allgemein definieren als Unabhängigkeit eines Gemeinwesens oder einer Person, aber damit stellt sich die Frage, unter welchen konkreten Bedingungen eine solche Unabhängigkeit zutrifft. Ist ein Kleinstaat in seiner Außenpolitik gegenüber einer Weltmacht unabhängig, also frei? Gehört zur individuellen Freiheit auch finanzielle Unabhängigkeit? Und falls ja, ab welchem Einkommen? Man kann diese und ähnliche Fragen dadurch beantworten, dass man von einem bestimmten Begriff der Freiheit ausgeht. Aber dieser Freiheitsbegriff steckt nicht in der sprachlichen Bedeutung des Wortes Freiheit, sondern beruht auf außersprachlichen Kriterien, philosophischen, juristischen oder ökonomischen. Das Wort Freiheit ist interpretationsoffen. Gelingt es, die politische Botschaft in bestimmten Wortsymbolen zu verdichten und in die Köpfe zu bringen, dann machen Wörter Politik. Ein Beispiel aus der Geschichte der alten Bundesrepublik. Der erste sozialdemokratische Kanzler, Willy Brandt, stellte 1969 seine Regierungserklärung unter zwei Leitvokabeln. Erstens Reform und zweitens Demokratie. Willy Brandts Feststellung: In der Bundesrepublik stehen wir vor der Notwendigkeit umfassender Reformen, entsprach der herrschenden Meinung. Und sein Ausspruch, wir wollen mehr Demokratie wagen, wurde zum geflügelten Wort.
Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. In den 70er Jahren werden wir aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Mit seiner Botschaft von Demokratie und Reform traf Willy Brandt das politische Lebensgefühl der im Umbruch befindlichen bundesrepublikanischen Gesellschaft der 60er Jahre und machte die Opposition gewissermaßen sprachlos. Niemand war gegen Demokratie. Warum sollte man nicht für mehr Demokratie sein? Und mit dem Wort Reformen verband man damals eine Verbesserung der Lebensverhältnisse. Rentenreform, das bedeutete konkret höhere Renten. Bildungsreform, mehr Universitäten und höhere Lehrerbesoldung. Gegen solche Reformen ließ sich grundsätzlich nichts einwenden. Man konnte allenfalls darüber streiten, ob bestimmte Reformschritte die bestmöglichen waren. Heute würde Willy Brandts Botschaft die Massen nicht mehr mobilisieren. Das Bedürfnis nach politischer Partizipation, also mehr Demokratie, ist zurückgegangen, vor allem unter der Jugend. Und das Wort Reform begeistert niemanden mehr. Es ist zum Allerweltswort für jede x-beliebige Gesetzesänderung geworden, sodass man nun bei grundlegenden Änderungen nicht mehr von Reformen spricht, sondern von echten oder wirklichen Reformen. Wörter machen Politik, aber, muss man hinzufügen, nur zu ihrer Zeit. Sprache ist Konvention und Konventionen werden im Allgemeinen nicht hinterfragt. Auch ein Atheist sagt in Süddeutschland zum Willkommen Grüß Gott, weil diese Grußformel eben üblich ist. Die Macht der sprachlichen Konvention lässt sich auf Dauer nicht brechen. Man kann sie aber unterbrechen und durch Sprachlenkung bestimmte Symbole als Herrschaftszeichen durchsetzen. Anrede- und Grußformeln eignen sich dafür besonders, weil sie in der Alltagskommunikation häufig vorkommen und leicht auf politische Korrektheit zu kontrollieren sind. Ähnliches gilt im heutigen Amtsdeutsch für typisierende Personenbezeichnungen, die zum politischen Zeichen der Gleichberechtigung sprachlich in eine maskulin- und femininform gesplittet werden. Was im normalen Sprachgebrauch unübliche Formulierungen ergibt, wie die folgende aus einer Prüfungsordnung des Landes Hessen. Nach Ernennung durch ein anderes Bundesland kann die Prüferin oder der Prüfer noch die Prüfungen abwickeln, für die sie oder er vor Aushändigung der Ernennungsurkunde von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Prüferin oder zum Prüfer bestellt worden ist. Was kann nun politische Sprachlenkung bewirken? Auf jeden Fall, dass die neuen Sprachsymbole öffentlich anerkannt und befolgt werden. Ob dadurch beim Sprachbenutzer aber ein neues Bewusstsein entsteht, nach dem Grundsatz über die Sprache in den Verstand, das ist zu bezweifeln. Bewusstseinslenkung durch Sprachdiktatur funktioniert nicht, auch wenn sie, wie im Falle der DDR, 4 Jahrzehnte lang dauerte, von 1949 bis 1989, mehr als eine Generation. Natürlich kann ein politisches System das öffentliche Wort beherrschen und Gegenworte unterdrücken. Aber es kann ihre Möglichkeit nicht ausschließen und muss deshalb immer mit Dissidenten rechnen, die durch die Macht ihrer Sprache das Monopol der Herrschaftssprache in Frage stellen.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Morgen dürfen 36 Blinde hinter das Steuer. Ein Riesentraum geht dann für sie in Erfüllung. Natürlich wohl behütet von mehreren Fahrlehrern und der Caritas. Und das alles auf dem großen, weiten Testgelände der Ford-Autowerke in Köln, damit auch nichts passiert.
Blinde sollen Auto fahren, ist doch ein Witz.
Das ist alles andere als ein Witz. Wir wollen damit eigentlich zwei Dinge erreichen. Zum einen wollen wir den blinden und sehbehinderten Menschen ein Stück Lebensqualität geben. Und zum anderen wollen wir ihnen mögliche Ängste nehmen, die der eine oder andere hat, wenn er sich in den Straßenverkehr begibt.
Darüber macht man sich in der Welt der Sehenden kaum Gedanken. Morgen ab Freitag werden hier also auf dem Testgelände des Unternehmens insgesamt 36 Blinde oder Sehbehinderte Auto fahren. Zwei von ihnen habe ich bereits kennengelernt, Katharina Basten und Detlef Heiler. Und warum machen die mit? Blöde Frage.
Ja, weil mich das interessiert. Ich habe noch nie in meinem Leben Auto fahren dürfen. Ich möchte einfach mal das Gefühl haben, wenn ich so ein Auto steuern kann und gucken, wie das reagiert und wenn das macht, was ich will. Und finde ich ganz toll.
Beide haben eben logischerweise das Autofahren bisher nur als Beifahrer kennengelernt. Wie sich das wohl anfühlt? Spürt man die Kurven? Bekommt man kritische Situationen mit, wenn man in einem Auto sitzt, ohne etwas sehen zu können? Manchmal fühle ich mich wohl und sicher, manchmal unwohl, hat Katharina Basten gesagt. Das hänge vom Fahrer ab. Detlef Heiler hat mit dem Kopf genickt.
Man merkt natürlich Beschleunigungen, man merkt, ob derjenige unsicher fährt oder eigentlich nicht, das merkt man eigentlich schon. Einer, der sicher fährt, fährt oft gerne schon mal auch schneller und dann gibt es wieder welche, die rasen, das merkt man dann auch und dann kriegt man dann doch leichte schon Ängste etwas.
Wie bedrohlich müssen Autos auf einen blinden Fußgänger wirken? Eine große, belebte Straße sei durchaus ein Problem, hat mir Detlef Basten bestätigt. Aber im Großen und Ganzen seien Autos bzw. dessen Fahrer viel berechenbarer als etwa Radfahrer.
Aber das Problem ist, sie werden auch immer leiser.
Für die Umwelt ist das sehr schön, aber für uns nicht.
Na klar, Blinde nehmen Autos über das Gehör wahr. Das gehört auch zu den Dingen, über die ein Mensch aus der Welt der Sehenden nicht nachdenkt.
Wer in den Himmel will, muss vorher durch die Hölle. Und wer mit offenen Augen von Freiburg hoch in den Südschwarzwald fährt, kennt das Höllental, eine faszinierende Schlucht. Und wer die bezwungen hat, findet sich im Himmelreich wieder. Das Himmelreich haben sich Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam erschaffen. Und wer will, darf sie dort gerne besuchen, wie Hans-Peter Frick.
Lüften, Betten frisch beziehen, Bad sauber machen. Heike Kromer richtet zusammen mit Sarah Kaipers ein Hotelzimmer für neue Gäste her. Man sieht der 22-jährigen Heike, einer etwas korpulenten Frau mit Mandelaugen, rasch an, dass sie das Down-Syndrom hat. Seit einem Jahr arbeitet sie im Hofgut Himmelreich, und zwar in allen Bereichen.
Zimmer mache ich Spaß und bedienen mache ich Spaß und in die Küche.
Gibt es auch was, was Ihnen nicht Spaß macht?
Eigentlich putze.
Max Gresslin arbeitet lieber im Restaurant als im Zimmerdienst. Der junge Mann ist lernbehindert.
Meine Hauptaufgaben sind, im Service zu arbeiten, das heißt, die Leute zu bedienen und die Speisekarten hinzubringen und Bestellungen aufzunehmen und zu gucken, dass die Leute zufrieden sind. Am Anfang war es anstrengender als jetzt, weil jetzt hat man sich schon an die Arbeit gewöhnt.
Heike und Max sind 2 von 9 geistig Behinderten, Autisten und Lernbehinderten in diesem Integrationsbetrieb. Sie sind alle von Anfang an dabei, keiner ist abgesprungen. In den ersten Monaten wurden sie als Praktikanten eingearbeitet, jetzt sind sie richtige Hilfskräfte und werden für ihre 20 Wochenstunden nach dem Tarif des Hotel- und Gaststättengewerbes bezahlt. Keine Selbstverständlichkeit für Behinderte in der Arbeitswelt. Jürgen Dangel war früher Geschäftsführer der Diakonie des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald. Schon damals hatte er viel mit Behinderten zu tun. Für seinen Unruhestand hat er sich dieses Projekt zusammen mit einigen Gleichgesinnten vorgenommen. Er ist jetzt der ehrenamtliche Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH.
Das Ziel ist, ein Selbstständigwerden der behinderten Mitarbeiter zu erreichen und damit auch eine aktive und sichtbare, das ist für uns das Wichtige, aktive und sichtbare Teilhabe am öffentlichen Leben.
Behinderte einmal nicht in beschützenden Werkstätten versteckt, sondern im direkten Kontakt mit anderen Menschen. Aufgenommen werden Behinderte, die diesen Arbeitsplatz selbstständig erreichen können, die in der Lage sind, etwa 50% der Arbeitsleistung eines nicht behinderten Mitarbeiters zu erbringen und die in ihrem Verhalten entwicklungsfähig erscheinen. Der Arbeitsalltag ist für beide Seiten, für Behinderte wie für Nichtbehinderte, gewöhnungsbedürftig. Sarah Kaipers, die mit Heike gerade das Zimmer richtet, ist vor wenigen Monaten als Restaurantfachfrau eingestiegen. Sie wollte bewusst in diesen Integrationsbetrieb. Die Unterschiede in der Zusammenarbeit hat sie rasch kennengelernt.
Man merkt es dabei, dass sie sich nicht so viele Sachen merken können, jetzt bei Bestellungsaufnahmen oder wenn viel los ist, einfach im Stress, da muss man sie ein bisschen zur Seite nehmen und die machen dann spezielle Aufgaben wie Karten hinbringen oder solche Sachen. Die können halt nicht so schnell reagieren wie wir Facharbeiter und sie haben halt auch nicht das Fachwissen dafür.
Oder das Beispiel Max. Er ist mal nicht mehr aus dem Weinkeller zurückgekehrt, weil er mit dem Lesen der Weinetiketten nicht klarkam und die bestellte Weinflasche nicht fand. Projektleiterin Sophie Neuenhagen erinnert sich an ähnlich schwierige Situationen im zurückliegenden Jahr. Etwa als auf der neuen Sommerterrasse viele Gäste gleichzeitig bedient werden mussten.
Hat nicht so gut funktioniert, weil die Mitarbeiterinnen draußen die Getränke oder die Speisen an verschiedene Tische gebracht haben, aber nicht an den Tisch, an den sie es eigentlich hätten bringen sollen. Was dann daran lag, was wir aber erst später wussten, dass sie nur bis 20 zählen können. Unsere Tische aber draußen von 30 bis 60 gehen. Aber das sind so Erfahrungen, die wir vorher nicht wussten, die wir aber dann wieder durch gezieltes Üben trainieren konnten.
Üben, besprechen und nochmals üben. Die Mitarbeiter stecken viel zusätzliche Arbeit in das Projekt. Unterstützt werden sie von etlichen Mitgliedern des Trägervereins. Diese Ehrenamtlichen kommen tageweise ins Hofgut. Vor allem in der Anfangsphase beobachten sie die Behinderten und geben Ratschläge. Die nichtbehinderten Fachkräfte treffen sich außerdem einmal im Monat mit einem Psychologen zur Supervision. Sophie Neuenhagen, gelernte Hotelmanagerin, ist stolz auf die Fortschritte im ersten Jahr.
Den Erfolg, sage ich mal, erkennt man dann im Service zum Beispiel, dass die Mitarbeiter von sich aus auf die Gäste zugehen können, mittlerweile die Karten hinbringen, die Kerze anmachen, schon sogar teilweise Getränke aufnehmen können, was vorher nicht der Fall war. Am Anfang war es schon eher so, dass man sagen musste, so geh bitte an den Tisch zum Beispiel, bring da eine Cola hin oder räum den Tisch ab. Sie haben jetzt sehr viel mehr Selbstbewusstsein bekommen und ja auch schon so ein gewisses Verantwortungsgefühl.
Die regionale Industrie- und Handelskammer ist jetzt sogar bereit, den Behinderten vom Hofgut Himmelreich ihre Kompetenzen zu zertifizieren. Das könnte ihnen helfen, auch mal woanders einen richtigen Arbeitsplatz zu bekommen. Den Gästen wird in dem Restaurant an der vielbefahrenen B31 zwischen Freiburg und Hinterzarten regionale Küche angeboten. Die meisten akzeptieren, dass sie hier auch von behinderten Menschen bedient werden.
Die haben eine Ausstrahlung. Die sind etwas ungezwungener. Die haben den Druck wohl nicht so wie andere.
Ich habe einen behinderten Bruder, der das Down-Syndrom hat. Und ich habe auch eine behinderte Tochter, die im Rollstuhl sitzt. Und ich weiß, wie schwierig das ist, die Behinderten unterzubringen. Und ich weiß, dass es viel, viel mehr geben müsste in dieser Richtung, wo man Behinderte beschäftigt. Es sind Menschen intelligent, aufgeschlossen und im Grunde genommen auch sehr, sehr leicht zu führen.
Ja, ich fand es sehr angenehm. Wir wurden auch von einer Frau hier bedient, die das Down-Syndrom hat. Und war super herzlich, super nett, ganz locker und ganz selbstbewusst. Und hat ihre Sache super toll gemacht und ja, ich fand es richtig schön.
Umgekehrt hat auch der Lernbehinderte Max Gresslin den Eindruck, dass er ernst genommen wird. Er erinnert sich an einen Fernfahrer.
Der war auf der Durchreise, hat ein Zimmer genommen, hat von unserem Projekt davor nichts gewusst und hat es dann in der Speisekarte gelesen und hat dann gleich Prospekte für seine Kollegen alle mitgenommen. Also wird sehr positiv aufgenommen.
Und dabei stimmt sogar die Kasse. Das Restaurant läuft prima und der Hotelbetrieb kommt zunehmend in Gang. Für Geschäftsführer Jürgen Dangl ist das wichtig.
Es ist ein Wirtschaftsbetrieb, ganz bewusst kein karitativer Betrieb, der beweisen soll, dass die Integration Behinderter und Nichtbehinderter im ersten Arbeitsmarkt funktionieren kann.
Der laufende Betrieb schreibt schwarze Zahlen. Doch der Fairness halber muss gesagt werden, dass der Gastronomiebetrieb starke Förderer hat. Für den Kauf der Immobilie half der Landeswohlfahrtsverband Baden mit fast 2 Millionen Euro. Und über die Spendenaktionen der öffentlich-rechtlichen Hörfunk- und Fernsehanstalten kamen nochmals 6-stellige Summen zusammen. Sie fließen jetzt in den Umbau des Hotelrestaurants. In diesen Wochen beginnt der 2. Schritt des Projekts. Die Zimmer werden modernisiert, das Hotel zu einem Tagungszentrum ausgebaut. In einer Art Akademie werden sich von nächstem Jahr an Seminare und Vorträge mit dem Thema Behinderte in der Arbeitswelt beschäftigen. Der Trägerverein wünscht sich auch einen eigenen Ausbildungsgang. Fortschritte soll es auch im Gastronomiebetrieb geben. Auf 13 soll die Zahl der behinderten Mitarbeiter noch ansteigen. An der Nachfrage wird dies nicht scheitern. Bei Sophie Neuenhagen landet wöchentlich mindestens eine Bewerbung auf dem Tisch.
Das Hofgut Himmelreich, für uns nett und freudig dort aufgenommen, wurde Hans-Peter Frick.
Deutschlandfunk, 14.05 Uhr, unser Programm bis 17:30 Uhr. Anschließend Corso Extra. Um 16.05 Uhr.
Heiraten ist wieder in. Dabei sind die meisten Hochzeiten heute eher weniger romantisch als früher. Die Zeremonie ist vereinfacht, Trauzeugen sind nicht mehr nötig, immer häufiger werden Eheverträge geschlossen und immer mehr Ehen werden noch nach der Silberhochzeit geschieden. Willkommen bei Corso Extra, wo wir in den nächsten 2 Stunden Lust und Frust und dem neuen Reiz des Ehelebens nachspüren werden. Am Mikrofon begrüßt Sie Regina Kusch.
Ich habe geheiratet, weil so ein Automatismus darin lag, schwanger zu sein, jemanden gefunden zu haben, von dem ich glaubte, ach, mit dem bleibe ich zusammen, dann heiraten wir einfach. Es war einfach dran.
Wir hatten immer so ganz lange so eine Freundschaft, dass ich so hinterhergelaufen bin und dass ich dann irgendwann mal dachte, so, der soll jetzt mal was sagen, der soll jetzt mal sagen, ich will dich oder ich will dich nicht mehr. Und das hat er wahrscheinlich gemerkt und dann wollte er mich gern heiraten. Ich denke, dass es so ein Wunsch war, nie mehr verlassen zu werden und jemandem zusammen zu sein und so ein Gefühl zu haben, so mit diesem Menschen teile ich jetzt mein Leben und nicht immer Angst haben zu müssen, das ist vielleicht übermorgen auch schon wieder vorbei.
Und, hat's geklappt?
Leider nicht, ne. Ja, ich glaube, weil wir beide ein Erziehungsprogramm laufen hatten. Ich wollte ihn anders haben und er wollte mich anders haben. Und inzwischen weiß ich, dass sowas nicht geht.
Es hat schon sehr früh nicht geklappt. Das ist so brutal, dass auch ist in der Erkenntnis im Nachhinein. Und dann hat man halt ein Kind gehabt, ein kleines Baby, was irgendwie sehr stark davon abgelenkt hat. Und dann kamen sogar noch zwei Kinder hinterher. Und als dann so die ganzen gröbsten Unannehmlichkeiten durch das Kleinkind-Familienleben dann vorbei waren und ich mich dann auch wieder darauf besinnen konnte, wer ich als Frau bin, da ist es dann passiert.
Wollen Sie noch mal heiraten? Würden Sie noch mal heiraten?
Nee, ich heirate nicht noch mal. Mm-mm.
Warum nicht?
Weil ich jetzt glaube, dass man so ein Versprechen gar nicht wirklich geben kann. Also man kann nicht sagen, mit dir bleibe ich jetzt für immer zusammen. Ich glaube, man kann sagen, mit dir bin ich jetzt sehr gerne zusammen und ich wünsche mir, dass wir ganz lange zusammen sind, aber mehr würde ich einfach nicht mehr versprechen.
Wenn man Kinder hat, wie wirkt sich das auf die Heiratschancen aus?
Schlecht, glaube ich. Also das senkt die Heiratschancen extrem, glaube ich. Erstmal ist das natürlich nicht so nett, wenn da so ein Kind so offen oder verdeckt feindselig sich verhält. Das ist ja auch, ja, irgendwie kann das auch verletzend sein.
Das ist ein Berg, der da bewältigt werden muss. Da gehört einfach wirklich sehr viel guter Willen dazu und sehr viel Liebe. Und der unbedingte Wunsch beider Erwachsenen da, die Schwierigkeiten, die Kinder machen, zu bewältigen. Und ich kann mir vorstellen, dass das so manche Liebe auch ganz schön auf die Probe stellt.
Für viele ist die Hochzeit das Fest ihres Lebens und deshalb soll auch alles ganz besonders schön werden, ein unvergesslicher Tag eben. Dabei kommen die meisten schon bei den Vorbereitungen ganz schön in Stress und können oft die Freude gar nicht mehr richtig genießen. Was zieht man an, welche Ringe soll man nehmen, Trauzeugen, ja oder nein, schnell noch einen Tanzkurs zur Auffrischung, Menü, Einladungskarten, Hochzeitsreise. Am Telefon begrüße ich jetzt Ingrid Dreisbach. Sie ist die Chefin der Zeitschrift Hochzeit. Frau Dreisbach, können Sie wirklich helfen?
Natürlich können wir helfen. Wir erscheinen 6-mal im Jahr ständig mit aktuellen Themen. Die Leser werden generell immer älter und damit auch immer anspruchsvoller. Während vor 20 Jahren etwa mit Anfang 20 geheiratet wurde, ist die Braut heute 27,5 und der Bräutigam 29 Jahre. 90% haben eine abgeschlossene Ausbildung hinter sich. Hotels, Burgen und Schlösser sind ein Riesenthema, weil das Fest eben ein ganz besonderer Tag werden soll. Die Bräute sind also unsere Käuferinnen. Die Bräutigamme lesen immer mit, die Mütter auf alle Fälle und das Heft wird noch weitergereicht an Freundinnen.
Was war denn bisher der größte Hilfserfolg, den Sie leisten konnten?
Wir hatten ein Brautpaar, die haben ein Messer gesucht, mit dem man die Brauttorte von beiden Seiten anschneiden konnte. Und da konnten wir tatsächlich helfen.
Ihre Zeitung existiert seit fast 35 Jahren.
Wir sind tatsächlich im Sommer 1969 das erste Mal erschienen, hatten damals einen Umfang von 124 Seiten. Also im Vergleich dazu, heute haben wir zwischen 300 und 400 Seiten. Ist eigentlich ganz lustig. Wir hatten zum Beispiel bei den Hochzeitsreisen in der ersten Ausgabe eine Reise nach Traben-Trarbach an der Mosel, 6 Tage in der Nebensaison mit Doppelzimmer und fließend kaltem und warmem Wasser für 154 Mark. Die Trends gehen, sagen wir mal, ganz deutlich zu Heiraten auf Burgen und Schlössern. Ein anderes sind freie Theologen. Also bei so viel unterschiedlichen Konfessionen oder wenn der eine oder andere aus der Kirche ausgetreten ist, nicht aber auf eine feierliche Trauung verzichten möchte, da bedient man sich einem freien Theologen. Inzwischen muss man auch wissen, jede 6. Ehe wird mit einem Ausländer geschlossen und hier interessiert, welche Papiere gebraucht werden.
Und was ist dann nach dem großen Tag, wenn alles vorbei ist? Was kann man mit dem meistens doch sehr teuren Brautkleid noch machen?
Man kann es einfärben, das sind also Möglichkeiten, oder es gibt einen neuen Trend zu Brautkleiderbällen, weil der Hochzeitstag eben so schnell vorbeigeht und weil es viel zu schade ist, das wundervolle Brautkleid nur einen Tag zu tragen, gibt es seit 1996 Brautkleiderbälle. Der erste war in Berlin organisiert und jetzt gibt es noch weitere Städte. Dort meldet man sich praktisch an und trägt sein Brautkleid bzw. der Bräutigam seinen Anzug und feiert mit 100 oder 200 anderen Gästen ein rauschendes Fest.
Und wo das dann stattfindet, kann man bei Ihnen in der Zeitung lesen.
Genau so ist es.
Ich bedanke mich bei Ingrid Dreisbach, der Chefin der Zeitschrift Hochzeit. Geheiratet wurde schon in der Antike. Die Griechen wollten sich durch Monogamie von den Barbaren unterscheiden. Bis in die 70er Jahre war es undenkbar, unverheiratet zusammenzuleben. Dann war das Heiraten eine Zeit lang ziemlich out. Jetzt ist es wieder im Trend und ich frage die Anwältin und Familienrechtlerin Ingrid Rakete-Dombeck. Wie erklären Sie sich das denn, dass der Trend zur Eheschließung jetzt eher wieder steigend ist?
Also das Bedürfnis geht ja nach Familie und nach Zweisamkeit. Jeder sitzt hinter seinem Computer. Das heißt, es gibt ein stärkeres Bedürfnis auch nach Intimität und kleinen Zusammenhängen.
Aber dafür muss man doch nicht heiraten.
Nee, kann man auch zusammenziehen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft keine Konkurrenz zur Ehe darstellt, weil 33% der nicht-ehelich Zusammenlebenden beabsichtigen, die Ehe zu schließen und tun es auch spätestens dann, wenn Kinder unterwegs sind.
Und sonst gibt es noch andere Gründe, sich das Ja-Wort zu geben? Was hören Sie immer wieder?
Also erstaunt bin ich immer wieder, wie unvorbereitet und romantisierend Ehen geschlossen werden. Man ist eben verliebt ineinander. Die wenigsten überlegen sich das wirklich gut, das machen eigentlich nur die Älteren. Also die Leute, die in höherem Alter die Ehe schließen oder die zweite Ehe schließen. Sie müssen sich überlegen, dass immerhin noch 88% aller über 50-Jährigen einmal in ihrem Leben verheiratet waren. Also so out ist die Ehe nicht. Es ist immer noch dieser Gedanke, man will zusammen das Leben verbringen. Und dafür ist es ein Ausdruck, und zwar ein besonderer Ausdruck, der möglicherweise mit einer Namensänderung verbunden ist oder mit anderen, mit steuerlichen Vorteilen noch.
Früher war ja auch ein anderes Argument, das heiraten müssen. Begegnet Ihnen das eigentlich heute noch manchmal?
Nein, das begegnet mir heute nicht mehr. Ich habe selbst erlebt, als ich mit meinem Freund zusammenziehen wollte, 1969. Wir haben uns anstandshalber mal eben verlobt. Das war dann schon mal hinzunehmen.
Heiraten heißt, seine Rechte zu halbieren und seine Pflichten zu verdoppeln. Das hat Arthur Schopenhauer gesagt. Frau Rakete-Dombeck, glauben Sie nicht an die Liebe?
Ich glaube daran. Ich denke aber, dass das alleine natürlich die Ehe nicht ausmacht. Also die Ehe ist ja eine Institution und wenn die Leute das nun wagen wollen, dann wissen sie vielleicht nicht, aber es ist so, sie schließen einen Vertrag. Also was die Leute sich nicht klar machen, ist, dass wenn sie die Ehe eingehen, in der Regel Zugewinngemeinschaft angeordnet ist. Das heißt, alles, was man während der Ehe dazu gewinnt, wird dann zum Schluss saldiert, dass Rentenausgleich durchgeführt wird automatisch und dass auch Unterhaltspflichten über die Ehe hinaus, über die Dauer der Ehe hinaus bestehen können. Ich weiß nicht, ob darüber ausreichend aufgeklärt wird. Beim Standesbeamten nicht, soweit ich mich erinnern kann. Und ich bin schon in zweiter Ehe verheiratet.
Haben Sie einen Ehevertrag?
Nein.
Warum nicht?
Zwei Juristen, ich bitte Sie, zwei Anwälte. Wir hätten uns nie auf einen Text geeinigt.
Wie geht das? Wie kann ein Konzept für eine Partnerschaft oder für eine Ehe aussehen?
Ja, das ist interessant. Wenn die Leute zu mir kommen und keine eigenen Vorstellungen haben, die sie aus irgendeinem Formularbuch oder Presse entnommen haben, dann frage ich die schon zuerst, wie wollen sie denn ihre Ehe führen? Werden sie beide berufstätig sein? Dann haben sie vor, Kinder zu haben? Wer wird sie denn betreuen? So, und dann kann man aus diesen Planungen, erstens unterhalten sie sich dann zum ersten Mal vielleicht über ihre wirklichen Planungen. Vielleicht hat ja jeder eine andere.
Ja, aber die haben sich doch bestimmt schon unterhalten, wenn sie zu ihnen kommen, oder?
Ne, sie haben irgendwo, Vater hat gesagt, du erbst mal von mir, du brauchst einen Ehevertrag. Ja, zum Beispiel. Dann kommen die. Ja, also so, und dann wird sich darüber unterhalten. Was haben wir denn vor und wie soll es denn sein? Teilweise sind auch die Frauen diejenigen, die besser verdienen und sagen, Ehevertrag, Also es ist nicht mehr so wie früher.
Wann sollte man so einen Vertrag abschließen?
Na, damit er abgeschlossen wird, natürlich vor der Ehescheidung. Ist man nämlich verheiratet, gilt das BGB. Und dann kann man den anderen ja nicht mehr zwingen, zum Notar mitzukommen. Wenn der andere dann sagt, mir gefällt die Zugewinngemeinschaft ganz gut, dann ist vorbei.
Also wenn ich es versäumt habe und ich gewinne dann im Lotto, dann habe ich Pech. Dann muss ich im Falle einer Scheidung dem ungeliebten Gatten die Hälfte abgeben. Was schlagen Sie den Leuten vor?
Also es geht immer um die gleichen Bereiche. Erstmal, das sind die grundlegenden Bereiche. Das eine ist die Frage, soll die Zugewinngemeinschaft bestehen bleiben oder ein anderer Güterstand oder ein modifizierter, geänderter Güterstand? Die zweite Frage ist, was ist mit der gegenseitigen Unterhaltspflicht nach Beendigung der Ehe? Und ein dritter Bereich sind auch dann erbrechtliche Regelungen.
Ich habe gelesen, oft gehören 4 Menschen zu einer Ehe mit Scheidung. Stimmt das?
Sie meinen jetzt, dass das die 2 sind, die heiraten und dass die 2, die sich scheiden lassen, schon wieder ganz andere sind.
Ja, erleben
da
Sie
ist
das
ein bisschen was dran. Also schildern die ja auch die Mandanten ja auch selber so, dass sie den anderen nicht mehr wiedererkennen. Das sei nicht mehr der. 62% bei den Ehescheidungen gehen von den Frauen aus. Und ich weiß, dass die männlichen Mandanten häufig vor mir sitzen und sagen, ihre Frau sei ausgezogen oder plötzlich verschwunden oder so. Und sie hätten überhaupt nichts gemacht. Sie würden das gar nicht verstehen, ja. Und wenn man danach fragt, dann kommt schon, ja, sie hat mal gesagt, wir sollten mal öfter ins Kino gehen. Also es fehlt so ein Stück Kommunikation und Wahrnehmung und Ernst nehmen irgendwann. Die meisten Ehen werden, glaube ich, jetzt zurzeit nach dem 6. Lebensjahr, nach dem 6. Ehejahr geschieden. Und immer noch viele nach der Kinderbetreuungszeit. Also wenn die Kinder alle 18 sind.
Ich habe gehört, die Scheidungen haben sich sehr stark erhöht jetzt nach der Silberhochzeit.
Ja, das mag auch daran liegen. Das sind 25 Jahre Ehe, ne? Wenn man 3 Kinder hat und wartet, bis das jüngste 18 ist, dann kommt das ja hin. Man muss einfach sehen, dass die Elternzeit von heutigen Ehepaaren in Bezug auf gesetzt auf die gesamte Ehedauer viel, viel geringer ist als früher. Schon daraus ergibt sich ein Ansteigen der Ehescheidung, weil die Leute ja noch die doppelte Zeit zusammenleben müssen, die sie vorher in der Familie mit den Kindern verbracht haben.
Mussten sie aber früher auch.
Ja, aber sie wurden nicht so alt. Das war einfach so. Ja, sie wurden nicht so alt. Das ist ja die Lebenserwartung ist ja erheblich gestiegen, gerade von Frauen.
Ich habe kürzlich in einer Umfrage gelesen, dass die Hälfte aller Deutschen einen Seitensprung verzeihen würde. Aber und die andere Hälfte kommt dann zu Ihnen und lässt sie scheiden.
Ja, da ist die Kränkung dann hoch. Also es ist wirklich noch einer, finde ich, einer der wesentlichen Gründe.
Und die meisten Ehen haben Sie in Frieden geschieden?
Ja, das hoffe ich. Also sagen wir mal so, meine Kolleginnen und ich, die wir in unserem Büro das Familienrecht machen, wir stehen schon dafür, dass wir auch gerade im Interesse gemeinsamer Kinder uns immer zunächst bemühen, zu dem anderen Kontakt aufzunehmen, auch Gespräche mit dem anderen Ehepartner und dessen Anwalt zu führen und zu versuchen, einverständliche Lösungen zu finden. Und zwar mit ziemlich viel Kraft.
Kinder sind oft der Grund, warum Leute überhaupt geheiratet haben. Die seelischen Belastungen kann man den Scheidungskindern sicherlich schwer ersparen.
Wir können mal eins beruhigend feststellen, 80% der Kinder leben bis zu ihrem 18. Lebensjahr mit ihren Eltern in heiler Familie. Die meisten Scheidungen, hatten wir vorhin schon, kommen danach.
Ist das immer noch so, dass das Sorgerecht fast automatisch den Müttern zugesprochen wird?
Über das Sorgerecht streiten wir immer weniger. Wir haben ja das neue Familienrecht seit dem 1.7.98. Danach bleibt es bei der gemeinsamen elterlichen Sorge, auch nach Ehescheidung und Nachtrennung, wenn keiner einen anderen Antrag stellt.
Lassen sich Leute mit Kindern schwerer scheiden?
Ja, eindeutig.
Vielen Dank. Ingeborg Rakete-Dombeck, Notarin und Scheidungsanwältin aus Berlin. Das war Corso Extra übers Heiraten und das, was so alles dranhängt am Jawort. Am Mikrofon verabschiedet sich Regina Kusch.